26. Lektion. Eine unglaubliche Geschichte. Unsere Batterien waren durchweg erkannt und erhielten von 3 bis 4 Seiten schwerstes Feuer. Das waren die Leute zwar gewöhnt, aber dass sie beim Sperrfeuerschießen noch von Flugzeugen aus der Luft mit Maschinengewehren aufs Korn genommen wurden, das hatte noch keiner erlebt. Und keine Abwehr für die Flieger. Nicht ein einziges Gewehr oder Maschinengewehr stand zur Verfügung, um sich zur Wehr setzen zu können. Das schien der Feind zu wissen. Deswegen war er so dreist. Rasende Wut überfiel unsere Leute.
Wo sind denn eigentlich unsere Flieger?
Die Leute tobten vor Verzweiflung.
Wir hören auf zu schießen, wenn nicht sofort eigene Flugzeuge nach vorne kommen, um die Feindlichen zu vertreiben.
Die Front hatte schon längst ein Vorurteil gegen die Flieger, die immer so überheblich taten, wenn man ihnen in der Etappe begegnete. Wie überall gab es auch bei diesen Mitläufer, die sich an den Folgen der bekanntesten Kanonen sonnten und sich entsprechend honorieren ließen. Aber wo blieben diese Herren jetzt? Das Unglaublichste ereignete sich hier mitten in der furchtbaren Schlacht. Die Leute hörten auf zu schießen und streikten. Als die Batterien das Schießen einstellten, kamen von hinten Anfragen. Der Major tobte, er stelle alle vors Kriegsgericht, umsonst.
Erst sollen Flieger vorkommen und uns die Feindlichen vom Halse halten. Dann werden wir weiterschießen.
Die Infanterie schickte Leute zurück.
Wenn ihr nicht sofort schießt, lassen wir sie durch.
Endlich kam ein einzelner deutscher Flieger, flog einige Male die Front entlang und kehrte um. Denn ein Dutzend feindlicher Maschinen stürzten sich wie Habichte auf ihn. Beim Erscheinen des Fliegers setzte schlagartig die Artillerie wieder ein. 2 Tage später wurden bei der Artillerie und in den Gräben Kontrollstellen geschaffen und die kämpfende Truppe musste täglich über die Tätigkeit unserer Flieger berichten. Und dann hörten wir, eine eigene, besonders erfolgreiche Spezialstaffel sei gekommen. Tatsächlich wurde es besser und die Artillerie hatte nie mehr so durch die feindlichen Flieger zu leiden.
Die besorgte Ehefrau, dass dein Freund Karl dich wieder zu einer Flasche Wein eingeladen hat, ist unglaublich. Wo ich ihm doch genau gesagt habe, dass du keinen Alkohol zu dir nehmen sollst. Geradezu eine Beleidigung ist das für mich. Und was hast du ihm darauf geantwortet, der liebe Ehemann?
Nun, was sollte ich meinem besten Freunde sagen? Ich habe die Beleidigung runtergeschluckt.
In einer schwachsinnigen Anstalt wird gebaut. Einer der Insassen will helfen und schiebt einen Karren, die obere Seite nach unten gekehrt, hin und her. Als ihn jemand auffordert, den Karren herumzudrehen, antwortet er entrüstet.
Denken Sie, ich bin verrückt? Wenn ich den Karren rumdrehe, legen Sie Steine rein.
27. Lektion.
Das Abteil mit dem Kind.
1 Minute Aufenthalt. Bitte beeilen beim Einsteigen.
Der hilfreiche Träger unseres Gepäcks stellt seine Last auf gut Glück im Seitengang des D-Zuges nieder, zieht eiligst seinen Lohn ein und ist verschwunden. Beladen mit Koffern, Hutschachteln, Mänteln, Paketen, Schirmen und Stöcken schiebt man verzweifelt durch die Korridore des rollenden Hauses. Trotz der kläglichen Lage, in der man sich in diesem Augenblick befindet, verfolgt man mit Zähigkeit den Plan, einen guten, ja einen vorzüglichen Platz zu erobern. Man hegt keineswegs die Resignation, sich mit irgendeinem schlecht beleuchteten engen Mittelplätzchen zufrieden zu geben. Nein, man möchte in einem mindestens halbleeren Abteil einen feinen Fensterplatz entdecken. Und getrieben von dieser verwegenen Absicht, durchpilgert man den fahrenden Korridor. Da, an der gusseisernen Merktafel des Abteils sind nur 2 Plätze als besetzt eingeschaltet. Alle übrigen sind als frei markiert. Da haben wir, was wir brauchen. Allerdings sind die Vorhänge zugezogen und die Schiebetür ist geschlossen. Aber gerade das reizt mich. Auf die Tür, zurück die Vorhänge. Richtig, nur ein Ehepaar mit einem 4-jährigen Mädchen. Zwei junge Damen schicken sich an, gleich mir dieses Coupé zu betreten. Dass wir mit übertriebener Höflichkeit empfangen wurden, kann ich nicht behaupten. Zuerst erhob sich die Mutter des kleinen Mädchens und zeterte:
Für so viele Leute ist aber nicht Platz hier.
Als dieser Weheschrei seine Wirkung verfehlte, erhob sich der Vater, wies mit dem Finger auf sein kraftstrotzendes, blühendes Kind und verkündete mit lauter Stimme:
Ich mache Sie aufmerksam, meine Herrschaften. Das Mädchen hat den Keuchhusten.
Danke sehr,
sagten die zwei jungen Damen und verschwanden eiligst. Ich meinerseits traf ruhige, aber bestimmte Anstalten, mich in dem verseuchten Coupé niederzulassen.
Mein Herr,
wiederholte der tiefgekränkte Vater,
ich mache darauf aufmerksam, das Mädchen hat Keuchhusten. Wenn bei Ihnen zu Hause vielleicht auch Kinder?
Ich unterbrach ihn.
Erstens bin ich Junggeselle. Zweitens habe ich keine Kinder. Und drittens ersuche ich Sie, Ihre Gepäckstücke aufeinander zu legen, anstatt nebeneinander, damit wenigstens etwas Platz für mich frei wird.
Der tiefgekränkte Vater entsprach meinem Wunsche, allerdings wieder ohne jede übertriebene Höflichkeit. Ich verstaute mein Gepäck und ließ mich nieder. Der Vater schoss Blitze nach mir, die Mutter stach mir mit den Augen ins Gesicht und das Kind blickte mich feindselig an. Über uns vier Menschen lag jetzt jene schwüle Gereiztheit, die bei Differenzen im Eisenbahnwagen sich so leicht einzustellen pflegt und die nicht selten einen katastrophalen Ausgang nimmt. Ferne war es von mir, dem Keuchhusten auch nur den geringsten Glauben zu schenken, aber ich wünschte, die Stimmung zu bessern und begann ein Gespräch.
Fortsetzung folgt.